So, herzlich willkommen und heute arbeiten wir den Teil 2 unserer NDW, der neuen deutschen Welle-Show, ab und wie ich es im ersten Teil angekündigt habe, steigen wir da auch gleich voll ein. Und zwar, wir haben uns ja im ersten Teil befasst mit den Jahren bis zum Jahr 82. Das Jahr 82 war das Jahr, wo die Plattenindustrie dann einsteigt. Und jetzt kommen wir sozusagen in die Jahre, in die Endphase von 82 bis in die Jahre 83 und 84 und werden sozusagen die Hochphase bis zum Niedergang abarbeiten.
Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Ich finde es auch sehr schön, dass du uns jetzt gerade mal nicht wie üblich vorgestellt hast, denn wir befinden uns, wie gesagt, im Teil 2. Wer unseren Namen erfahren möchte, der möge doch bitte Folge 1 hören. Viel Spaß dabei. Genau, nachdem sich die neue deutsche Welle, wie eingangs schon beschrieben, eigentlich eher aus einer Subkultur heraus zu einer Szenebewegung entwickelt hat und dann langsam über die bessere Vermarktung durch Labels und so weiter langsam in den Mainstream gegangen ist. So haben wir dann 82 wirklich schon eine Hochzeit, würde ich mal sagen. Und ich finde schon.
Naja, es ist der Beginn, es ist so wie immer.
Also es ist der Hochzeit des Mainstreams.
Genau. Ja, man experimentiert.
Das ist übrigens witzig, liebe Zuhörer, das ist so ein, also stimmt mir gerne zu in den Kommentaren, das ist so ein Ja, was richtig krass nach Nein klingt, oder?
Ja, das ist ein Jein. Ich finde deshalb, da kann ich noch nicht so zustimmen. Also 82 ist die Phase der NDW, finde ich, wo man die Experimentalphase überleitet in eine, wir machen für die NDW jetzt mal Regeln, also was denn von den Plattenlabels kommt, ne? Also man richtet so die erste Linearisierung ein und sagt, na schön wäre, wenn der Song einen Anfang, einen Refrain hätte, wenn er das hätte, wenn er einen Wiedererkennungswert hätte, wenn er vielleicht
noch. Ja, man bewegt sich im Prinzip in von der Experimentalphase in gängige Populärmusik
zurück. Ja, in so Etablierungsphasen so.
Richtig. Ne?
Und da sind aber noch Sachen bei und 82, sag ich mal, passieren noch so Sachen wie Markus, ich will Spaß.
Oh,
der diesen Song einsingt mit einer Krächzstimme, was nicht vorgesehen war.
Das war ein Spaß.
Genau.
So. Und der hat
auch, heißt der Song ja so.
Ja, und das Witzige ist, der gute Markus, der hat das mal durchgezogen, der nebenbei gesagt übrigens gar kein schlechter Sänger ist, weil das wurde oftmals so ein bisschen verkannt, der ist schon ein ernstzunehmender Musiker. Ist für mich jetzt heutzutage nicht mehr so der große Sympathieträger, aber das ist persönliches Gusto. Der hat sich da eben hingestellt und hat genau aus Jux und Dollerei das Ding einfach mit dieser Quäkstimme eingesungen. Er hat das Ding auch One Take durchgezogen und hat von vorne bis hinten gedacht, er macht da eigentlich nur ein bisschen einen Otto, das ist eigentlich nur mal so ein bisschen zum Einkaspern, um die Stimmung im Studio aufzulockern, und guckte hinters Mischpult, und da saßen zwei Leute, die guckten sich an, nickten im Kopf und sagten, super, nehmen wir's. Das ist so, wie jetzt, ernsthaft? Jo, erledigt, aber ich könnte, ne, nehmen wir so. So, und damit wurde dieser Song geboren, der aber für mich schon eben ganz klar zur kommerziellen Hochzeit der neuen deutschen Welle gehörte und die, ja, von mir aus sie einleitete auch mit.
Genau. Also ich wollte es jetzt gar nicht so, ich wollte nur sagen, da gab es noch ein bisschen Experimente, die nachher so komplett flach fielen. Und es gibt auch den ersten, es taucht ja auch der erste deutsche Hip-Hopper auf, Ende 82. Und zwar Falco mit Der Kommissar.
Ach du Herr, oh mein,
also jetzt warst du mich aber wirklich fertig. Du völlig fertig.
Da war ich jetzt wirklich völlig fertig, aber wenn man es so sieht, ist das auch nicht unbedingt der erste Hip-Hopper. Also ich würde
sag mal Sprechgesang, ne?
Ja, aber bei solchen Sachen, da war die deutsch-amerikanische Freundschaft schon wesentlich früher mit dabei, und das hast du dort auch gehabt.
Ja,
ja? Stimmt. Also nun wollen wir den Falco aber nicht zu kurz kommen lassen, gell? Es ist halt, es ist auch einer meiner persönlichen Lieblingsinterpreten.
Ja,
wo er immer er heute ist. Falco, du hast echt gerockt. Also, ob ich ihn in die klassische neue deutsche Welle nehmen möchte, habe ich mir lange drüber Gedanken gemacht. Ich kann das jetzt auch mal kurz zwischenwerfen. Markus hat das in einer der letzten Folgen schon mal gemacht. Hier 100 Leute haben wir gefragt. Also 100 sind es nicht geworden, aber ich habe einfach mal so ein bisschen im Umfeld rumgefragt. Die Frage lautete, Neue Deutsche Welle, wer ist das für euch? Und es gab teilweise sehr, sehr interessante Antworten. Falco war nicht dabei, nicht ein einziges Mal genannt, wobei ich bei vielen Leuten weiß, dass sie Falco kennen und auch mögen. Mhm. Und auch für mich, in mir sträubt sich auch ein bisschen was dagegen, Falco in die neue deutsche Welle zu stecken. Falco ist eine Klasse für sich. Mhm. Das ist pompöser als übliche Popmusik. Exaltierter halt, gell?
Exaltiert.
Hervorragend. Und für mich eigentlich eher schon ganz, ganz Rock-Olymp.
Ja, bevor du jetzt dich weiter...
Toller Bassist übrigens, muss ich natürlich auch sagen.
Bevor du dich weiter ausarbeitest, es gibt auf der Liste durchaus noch ein Part Falco. Deswegen, der ist durchaus noch für mich völlig klar.
Falco müssten wir machen.
Ja, es ist auf der Liste. Deswegen, es ist aber, ich wollte nur auf den Sprechgesang hinaus, den er mit eingeführt hat, der ja so zu seinem Markenzeichen wurde, obwohl er musikalisch sehr viele Ansätze hat. Aber jetzt fange ich die nächste Falco-Sendung an. Nee, wir brechen das jetzt ab. Aber jedenfalls gibt es viele Experimente. Und in 83... Duff zum Beispiel, die deutsch-amerikanische Freundschaft, da muss ich auch noch einen kleinen, Duff gibt sich so einen kleinen Genickbrecher. Duff gibt mit dem Song Tanz den Mussolini. Ja, man gibt sich so einen kleinen Genickbrecher, auch mit der Textzeile Tanz den Adolf Hitler.
Nebenbei gesagt, nicht gewollt.
Ja.
Keinesfalls gewollt.
Nein, überhaupt nicht. Und die haben überhaupt nicht, sie wurden ja dann auch sehr schnell, wie das anscheinend damals auch schon üblich war, gerne in die rechte Ecke gestellt, wurden gefragt, ob sie Nazis sind. Robert Görl hat dazu gesagt, wir sind viel zu sexy, um Nazis zu sein.
Was nebenbei gesagt eine ziemlich geile Antwort ist.
Was eine geile Antwort ist. Und er sagt, und wir hätten garantiert, wenn wir Nazis wären, nicht Tanz den Adolf Hitler auf die Textzeile folgen lassen, Tanz den Jesus Christus. Also, man hat sich da so einen leichten Genickbrecher, das gibt der Karriere auch nicht gerade einen Aufschwung. Auf der anderen Seite, ich bleibe dabei.
Das ist bei Genickbrechern übrigens üblicherweise so, dass das nicht gerade Aufschwung bietet.
Ja, sicher. Aber wir haben ja gesagt, dass es eine der Innovativbands der neuen deutschen Welle ist. Leider, wie gesagt, durch diese kleine Sache gibt das Ganze einen kleinen Knick. Aber es gibt ja andere Sachen. Wir können uns ja mit vielen Sachen da beschäftigen, die noch kommen. Und zum Beispiel, bis zum Schluss, bis zum Ende der neuen deutschen Welle wird Nena eine
Stilikone.
Ja, eigentlich so ein Anker bleiben innerhalb der neuen deutschen Welle. Immer wieder kommen Songs, natürlich durch Jim Rakete und Reinhold Heil und Fahren Krog-Petersen, mit dem ich eine persönliche interessante Begegnung habe, aber die werde ich gleich mal erzählen.
Ich auch, aber ich darf sie nicht erzählen, hat berufsrechtliche Gründe. Ist wirklich aus der Vergangenheit.
Also ich hab ein ganz privates, deswegen darf ich es erzählen. Es gibt also, und Nena hat mit zwei sehr guten Platten, nämlich mit Fragezeichen und Nur geträumt, zwei sehr gute LPs, da wo auch viele Songs ausgekoppelt werden, die auch alle gut ankommen.
Ja.
Und jetzt in 83 setzt sich dann, es ist auch Leuchtturm dabei, und da Ende 83, 99 Luftballons drauf kann, sind sie auch in den Jahrescharts sehr hoch benannt.
Oh, und 99 Luftballons war für alle eine Überraschung.
Ja,
wollte keiner produzieren, haben gesagt, was ist das für ein Schrott?
Ja, nicht nur das, man hat gemerkt, also es war eigentlich ein 84er Song vom Gedanken her. Er kommt noch Ende 83 raus, man schiebt ihn noch so ins Weihnachtsgeschäft und er reißt aber alle Rekorde hinter sich ein. Und eigentlich merkten die Produzenten schon, die neue deutsche Welle bröckelt. 84 ist nur noch so ein Notkonstrukt und man hat gesagt, wenn ihr euch eure Bandgeschichte kaputt machen wollt, dann bringt den Song, aber er wird nicht einschlagen und man hat sich verrechnet. Ganz egal wie, die 1983 setzt sich die neue deutsche Welle durch. Es gibt viele Songs. Ich nenne mal wieder ein paar. Anna von Trio. Dann Trio Tura, Lura, Lura, Lu. Ixi der Knutschleck. Kodo von Döf. Döf übrigens ein interessanter Name. Weißt du, was Döf heißt? Kodo
Nein.
ist ja ist das deutsch-österreichische Feingefühl.
Ach du Heilige.
Also zur deutsch-amerikanischen Freundschaft hat man dann noch einen anderen. Man hat gedacht, man nimmt da mal was. Da gibt es so alternativ anklingende Sachen wie Karl der Käfer. Döf bringt noch einen weiteren Song, der sehr gut einschlägt. Taxi. UKW bringt so ein paar Songs, die sehr spaßig sind mit Ich will, auch gut platziert, 83. Und. Leuchtturm von Nena. Ich schau dich an, Spider Murphy Gang, kleine Taschenlampe brennen. Die Wüste lebt, das Blech und. Wir könnten jetzt ewig weitermachen. Und das ist, was du meintest. 83 war der wo über das Jahr hinweg eigentlich die Neue Deutsche Welle sich durchsetzt.
Im Zenit bewegt Ort.
Total.
Und maßgebend ist auch. Ganz, ganz stark hier an der Stelle finde ich auch nochmal vorzuheben, ist Geier Sturzflug. Mhm. Eine meiner persönlichen Favoriten der Neuen Deutschen Welle, muss man also auch ganz kurz zur Vorgeschichte nochmal sagen. Ich bezeichne mich als Kind der 80er, aber auch wirklich literally. Also ich bin in den 80ern eben Kind gewesen, ja. Und das heißt, wenn man mich fragt, was sind deine Eindrücke der Neuen Deutschen Welle, dann sind das 99 Luftballons, das ist das Bruttosozialprodukt. Und das sind Sachen, an die ich mich erinnere, weil meine Eltern haben die nicht gehört. Ich habe sie auch in meine kleine Umfrage mit einbezogen. Meine Eltern sind im Gegensatz zu mir nicht sonderlich musikaffin. Und es wurde bei uns die deutsche Hitparade gehört. Ja, das heißt also nicht durchgehend deutscher Schlager, sondern wir sagen mal so die damaligen deutschen Charts. Ja, da lief auch sowas wie Truckstop. Und hör mal bloß auf. Interessante, also es lief auch ABBA und solche Geschichten, aber für die Neue Deutsche Welle haben meine Eltern kein Interesse gehabt. So. Und ich hab heute mit meiner Mutter gesprochen und sie sagte, Neue Deutsche Welle, wer ist das für dich? Und sie hat also tatsächlich die exotischste Antwort gegeben. Und sie sagte, na, Michael Jackson. Es ist eine sehr exemplarische Antwort. Das heißt, an dieser Stelle bin ich mit der Fragestellung bei Ihnen einfach nicht weitergekommen. Sie konnte das epochal nicht einordnen und sie ist eben damals kein Anhänger der Deutschen Welle gewesen, der Neuen Deutschen Welle. Das heißt, an der Stelle, bei mir zu Hause ist das nicht gelaufen. Was ich mitgenommen habe, ist der Kindergarten. Das heißt, ich war im Kindergarten und unsere pädagogischen Betreuer, damals hießen sie noch ErzieherInnen,
Mhm. Nein, das hießen sie nicht, sie hießen Erzieher.
Nee, ich glaube, man hat schon Erzieherin gesagt. Das ist jetzt aber auch ein Thema für die nächste Folge oder für irgendeine andere vielleicht mal.
Das ist, so weit liegen wir auch nicht auseinander, aber ist egal.
Genau, was auch immer. Also die sind halt Mitte, Ende 20 gewesen und die haben Neue Deutsche Welle gehört. Ja? Und wir als Kinder, die haben gnadenlos ihre Musik da laufen lassen und wir als Kinder, wir fanden das natürlich cool, ja, wir sind dazu rumgehüpft und haben dazu irgendwelchen Blödsinn gemacht und so und da sind das genau das, Kodo ist eine meiner ersten Erinnerungen daran. Ja, dieses Ich düse im Sauschritt, das ist für die meisten Leute, wissen gar nicht, was sich in dem Titel verbirgt, aber den Titel kennt jeder.
Ja, ja. Das ist
für mich eine meiner ersten Erinnerungen und dann eben das Bruttosozialprodukt Geier Sturzflug und 99 Luftballons von Nena. Und was ich als Kind unheimlich mochte, war Major Tom von Peter Schilling. Auch den sollte man an dieser Stelle mal erwähnen. Ebenfalls eine große Figur im Rahmen der Neuen Deutschen Welle.
Mit sehr geilen Songs im Übrigen. Nicht nur mit, also viele kennen natürlich Major Tom, aber Die Wüste lebt und Terra Titanic, auch geile Songs, die sehr gut gemacht sind, die immer ihren Stil haben, Design-Stil haben.
Ja.
Aber die sehr geil sind. Aber trotzdem hat deine Mutti nicht ganz unrecht. Was interessant ist, ich will es mal aufnehmen. Ich weiß schon,
worauf du hinaus willst, das habe ich nämlich auch gesehen.
Ich will mal den Michael Jackson aufnehmen. Interessant ist, dass der von dir genannte Major Tom in der Jahresübersichtschart sich nur noch von Flashdance, What a Feeling und Moonlight Shadow von Mike Oldfield, also von wirklich
auch
großen,
eine Legende.
Ja, ja, aber von diesen zwei wurde er in den Jahrescharts geschlagen. Ansonsten aber auf Platz 3.
Ja.
Michael Jackson hingegen muss sich mit Billie Jean mit einem lumpigen 9. Platz zufrieden geben. Weißt du, also nur mal so, was die in den Jahrescharts dieses Landes, was die Neue Deutsche Welle für einen Einfluss hatte. Und was da auch so für Mitprotagonisten dabei waren. Ich meine, Bruttosozialprodukt stand auch über Billie Jean.
Ja.
Bruttosozialprodukt stand
über. Ist auch übrigens ein wirklich guter Song, der auch wiederum mit dem deutschen Fernsehen verknüpft und mit Dieter Thomas Heck eine sehr, sehr interessante Geschichte, ja, bietet.
Genau. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, du hast diese Kontroverse gemeint. Blue Monday war auch schlechter platziert von New Order als Bruttosozialprodukt.
Ja.
Und das sind, ich will es gar nicht jetzt so qualitativ auseinandernehmen, aber man merkt diesen Einfluss auch der Plattenindustrie, diese Songs so in den Markt zu penetrieren und sie auch gut zu produzieren und sie auch gut darzustellen und natürlich auch der Zeitgeschmack. Und alles sorgt dafür, dass zu dieser Zeit ein Bruttosozialprodukt höher steht als New Order.
Ja, irres Phänomen. Aber dieses Phänomen ist natürlich auch an den Labels und an den großen Plattenfirmen nicht vorbeigegangen. Und wie überall, wo sich gut Geld verdienen lässt, kommen relativ schnell Leute daher, die einfach gerne noch mehr Geld verdienen möchten. Und somit ist der große Erfolg und der große schnelle Erfolg der neuen deutschen Welle leider auch Grund ihres Untergangs gewesen, denn man fing jetzt langsam an, quasi strukturiert und maschinell erstellt in inflationärer Weise den Markt mit neue deutsche Welle Projekten, Songs und Bands zu überfluten.
Na, nicht nur das, man ist durch die Republik gereist und hat sich jeden, der drei Töne aneinander geklappert hat, gegriffen und hat ihn produziert. Und ganz schlimm daraus, Andreas Dorau zum Beispiel, Fred vom Jupiter.
Fred vom Jupiter.
Also das war ein Schulprojekt einer 10. Klasse, was er als Jahresendarbeit irgendwie da.
Er war 15, das Label hat mit seiner Mutter verhandelt damals.
Ja, und die Marinas, da waren halt Mädchen aus seiner Klasse. Und dieses furchtbare Video. Also jetzt muss man dazu sagen, es gibt in der Doku, die wir verlinken werden, ja auch dieses Interview, wo er sagt, ja, das hat uns ganz gut gefallen. Das war so ein bisschen dadaistisch. Wir haben ein einfaches Video dazu produziert und. Und Andreas Dorau wird
daraus, in der Schulaula übrigens.
Ja, und Andreas Dorau wird daraus auch seinen Vorteil gehabt haben für sein junges Alter und alle anderen, die da beteiligt waren. Also dementsprechend ist das in Ordnung. Aber es zeigt das Bild dieser in sich selber nährenden NDW, die da rumeiert und Plattenlabel, die übers Land ziehen und jeden Quatsch einkaufen, damit er produziert werden kann. Ich meine, es gab ja auch hier diese ganzen Fräulein-Menke-Geschichten, Tretboot in Seenot oder Hohe Berge. Dann gab es diese Ixi-Geschichte mit dem Knutschfleck. Und dann war, da war ja das Bruttosozialprodukt ein lyrischer Erguss.
Das ist ein lyrischer Erguss gewesen.
Obwohl man sagen muss, es muss ja nicht immer große Lyrik sein. Es darf ja auch einfach nur unterhalten. Das ist völlig in Ordnung. Ja, also ich mach das.
Nein, das muss nicht sein. Aber da ist natürlich Geier Sturzflug ist da schon wesentlich satirischer unterwegs gewesen. Sprachlich auch sehr bewandert. Auch eine sehr interessante Geschichte. Wie hieß er denn, der Sänger? Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber lange Zeit Straßenmusiker gewesen, viele Selbstgänger, die haben auch lange von der Hand in den Mund gelebt. Und der hat sich mit den Songs einfach frei gemacht. Ja, das hat er auch im Nachhinein mal gesagt. Das ist eine gewisse Therapie auch für ihn gewesen. Und es ist natürlich auch gut gewesen, dass das Erfolg hatte. Aber die Jungs, die sind noch die letzten Punks gewesen in der Szene. Weil die haben sich tatsächlich nichts vorschreiben lassen. Und jetzt kommen wir mal ganz kurz auf die Kontroverse mit Dieter Thomas Heck dazu. Auch Dieter Thomas Heck konnte sich, auch wenn er bekennend die Neue Deutsche Welle nicht sonderlich schätzte, er kam nicht umher, es in seiner Sendung zu präsentieren. Denn die Einschaltquoten der deutschen Hitparade gingen einfach immer weiter zurück. Und er musste dieses neue Publikum erschließen. Und so kam es eben auch dazu. Und nun gibt es eine legendäre Textzeile da drin in diesem Song, nämlich sie amputierten ihm sein letztes Bein und jetzt kniet er sich wieder richtig rein. Das ist aus Bruttosozialprodukt und man hat damals aber in der Redaktion des ZDF entschieden, das geht nicht, das diskriminiert unter Umständen körperlich benachteiligte Menschen. So musste also ein Riesenaufwand getrieben wurden und die Textzeile wurde geändert zu, sie operierten ihm gestern noch sein Bein oder irgendwas. Noch gestern operierten sie sein Bein. Man hat es abgeschwächt. Und das fanden die aber allesamt so lächerlich, vor allem der Sänger und
Frontmann. Friedel Geratsch.
Ja, Friedel Geratsch, ganz genau. Dann hat er allerdings spontan beim Auftritt in der deutschen Hitparade hat er eben den Text wiederum variiert. Und wie war es? Irgendwas mit der Müllabfuhr und munter und holt sich munter einen runter oder irgend sowas in der Richtung.
Dann kommt die Müllabfuhr und holt den ganzen Plunder.
Richtig.
Und dann geht er so und so und holt sich einen runter. Also
genau.
Er hat natürlich gewusst, das trifft nicht auf Gegenliebe.
Das trifft nicht auf Gegenliebe. Und er hat das, ich muss sagen, das Interview in der Doku ist wirklich, wirklich toll. Weil er sagt, er hat Dieter Thomas Heck im Blick gehabt und konnte von den Lippen quasi ablesen von der Bühne aus, wie er sich zu seinem Tontechniker borgte, mit großen Augen sagt, was hat der gerade gesungen?
Ja. Ich hätte auch gefeiert. Ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte auch als Sänger, ich glaube, ich hätte auch mit einem Grinsen auf der Bühne gestanden, ja, wenn mir dieses Ding so gelungen wäre.
Aber es gab Konventionalstrafen dafür. Ne? Also das ist nicht ganz straflos an Geier Sturzflug vorbeigegangen. Dennoch kam man nicht daran vorbei, sie mit ihrem nächsten Song wieder in die deutsche Hitparade zu bringen.
Besuchen Sie Europa.
Richtig, besuchen Sie Europa. Und an dieser Stelle hat Dieter Thomas Heck sich gerecht. Nun bin ich ja nun mal Hobbykünstler, von daher, ich habe gedacht, also als ich das gesehen habe, dachte ich so, da hätte ich glaube ich gesagt so, okay, das ist jetzt alles, was du darauf antworten kannst. Er hat nämlich Geier Sturzflug angekündigt, aber den Titel nicht angesagt. Ein Affront wiederum für die Band. Ja, mhm. Und daraus avancierte dann eine gewisse Hassliebe. Wahrscheinlich noch mehr als zwischen Trio und Dieter Thomas Heck, weil für Trio hatte er, glaube ich, einfach nur Verachtung übrig. Und Trio war das in erster Linie mal scheißegal.
Ja, weil es auch egal war, die hatten ihren kommerziellen Erfolg und die hatten halt ihr Standing innerhalb ihrer Community damals, sagt man das noch nicht, aber die hatten auch ihre Fans, denen war das halt auch egal. Und ich glaube auch, dass viele dachten, das geht ewig so weiter. Also wir kommen jetzt in die Phase, wir kommen ja am Ende 83 schon in die Phase, wo es alles bröckelt. Ich glaube, die Künstler haben durchaus gedacht, das geht hier noch ganz schön lange weiter, weil davor hatte man ja eine Phase, man machte ja immer eine Rückbeobachtung und der deutsche Schlager hatte sich lange gehalten.
Ja, der hat sich lange gehalten, das ist richtig.
Ja, aber er war auch gefälliger, weißt du?
Natürlich, also weiß ich nicht, ob man davon ausgegangen ist, dass es jetzt auf ewig ist, aber so schnell hätte den Absturz sicherlich keiner kommen sehen. Meines Erachtens aber einfach nur durch die Gier der Produktionsfirmen einfach ausgelöst. Ja? Also es wurde einfach, also man hatte eigentlich gar keine Zeit. Es wurde einfach, die Musik wurde zu kurzlebig. Die Künstler tauchten auf und verschwanden wieder, weil man eben, wie gesagt, man hat sogar Schulprojekte aufgekauft. Da gab es keine Einladung, Mensch, mit dir machen wir jetzt eine ganze Platte. Nein, die haben Fred vom Jupiter da rausgeschossen und das war's. Und Ende im
Gelände. Die haben auch nie mit dem zweiten Lied gerechnet.
Nee, natürlich nicht.
Oder?
Das war einfach nur, wir haben hier minimalen Aufwand und maximalen Effekt dafür. Ja, das heißt, das wurde teuer verkauft, das Ding ist in die Charts gegangen und am Ende haben die gar nichts dafür gezahlt. Die mussten die Produktion ja nicht bezahlen, das war ja alles da.
War da. Also, und je einfacher, das hatte ja fast einen Charme. Also Fred vom Jupiter ist ja furchtbar einfach produziert und ist wahrscheinlich in einem Studio einmal eingesungen worden und so schlecht, wie es auch war, weitergetransportiert worden. Und das hatte ja auch, man hat es ja fast als Eigenheit, als Charme verkauft. Ne? Und man hat aber gemerkt, dass einige, um überhaupt noch eine Auffälligkeit herauszubekommen aus dem Thema, so wie zum Beispiel Hubert K., Auftritt im Nachthemd oder mit der gestylten Band und so.
Ja, aber man musste dann eben schon in dieser Leute optisch provozieren, weil musikalisch ist Hubert K. für mich offen gestanden. Ich finde manche Titel sogar gar nicht so schlecht, aber herausstechend ist er eigentlich nicht. Eigentlich hat man hier schon eigentlich fast den Crossover zum deutschen Schlager damals gemacht. Genau. Ja, und hat eigentlich gesagt so, ja, Mensch, das können wir doch gleich noch ein bisschen erweitern. Beim Schlager geht's zurück, so wir vermengen die ganze sich und lassen das. Das war, glaube ich, vielleicht auch der Plan, das einfach zusammenfließen zu lassen.
Es war halt, wenn man die optische Provokation auf der Bühne mal wegnimmt, dann sind die Hubert K.-Songs verhältnismäßig gefällig. Mit Rosemarie oder Sternenhimmel. Ja. Die sind doch gefällig, die gehen doch gut ins Ohr. Und die sind auch familientauglich.
Ja, ist mit Markus auch nicht anders, lieber Markus, ja. Finde ich. Zumal der ja eben auch sozusagen das Aushängeschild der Bravo dann wurde, was ja auch eine ganz große Geschichte ist. Die Bravo mauserte sich auch über die Neue Deutsche Welle zu der Jugend- und Musikzeitung. Ja, denn das war vorher noch nicht so richtig der Fall.
Ja, sie ist so explodiert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich 82 war ich 10, 83 war ich 11 glaube ich so ungefähr, da ist mir so die erste Bravo in die Hände gefallen und von da ab habe ich sie dann wöchentlich mitgebracht bekommen und gelesen und in Riesensammlungen in meinem Zimmer gestapelt.
Ich muss meine erste um 90 gehabt haben, das heißt, ich bin ja schlanke 7,835 Jahre jünger als Markus.
Aber sie war ein Standardwerk, verstehst du?
Ja, aber sie, genau. Für mich war es das Standardwerk schon, aber ich denke, zu dieser Zeit haben sie den Sprung zum Standardwerk erst geschafft.
Ja, ja, ja. Es war sehr wichtig, wer da drin war. Es war sehr wichtig, wie die Charts waren. Es war sehr wichtig, wer die goldenen Ottos bekam. Es war, also das war schon ein Ding. Und man war neidisch, wenn jemand so ein großes Zimmer hatte, dass er sich den Starschnitt wahrscheinlich auch hinhängen konnte. Konnte jetzt nicht, war jetzt bei mir nicht so viel Platz. Und so. Ja. Also es war schon so ein Ding. Jetzt muss dazu sagen, du hast eben Markus eingebracht. Ich muss da mal Teil auch was loswerden. Markus hat ja im Jahr 83 am Ende kommt Kleine Taschenlampe brennen raus. Es kommt ein Film dazu, 84 raus.
Mit Nena zusammen. Sowohl Nena der Song zusammen als auch der Film.
Nein, eben nicht.
Nein, das nicht?
Ist, nein, Nena hat in diesem Song gar nichts gesungen. Das ist das Schlimme, dass leider der Song mit einer ganz anderen Sängerin eingesungen wurde.
Ach, das wusste ich nicht. Ja, sieh mal einer an.
Ganz, ganz schlimm. Im Grunde wird das das ist so ein bisschen so wie bei Meat Loaf und I Do Anything for Love, wo auf der Bühne eine andere Frau steht, als eigentlich den gesungen hat.
Ja.
Dieser Film, übrigens, ich muss jetzt mal eine Lanze brechen und zwar in eigener Sache. Und zwar, mein Lieblingsformat, eins meiner Lieblingsformate, Schläferz, hat leider seinen Sendeplatz bei Tele5 verloren. Weil Tele5 aufgekauft wurde und die Käufer nichts Besseres zu tun haben, als jetzt furchtbar den Hammer kreisen zu lassen und alles, was überhaupt noch in diesem Sender überhaupt noch sehenswert ist, langsam rauszusortieren. Und unter anderem hat es dabei Schläferz erwischt. Warum erwähne ich Schläferz? Weil es gibt die schlechtesten Filme aller Zeiten schon eine ganze Weile mit Oliver Rütten und Oliver Kalkofe.
Sehr legendäres Format, das ist äußerst bedauernswert.
Sehenswert, Leute.
Liebe Redaktion von Tele5, das war ein No-Go. Damit habt ihr euch sowas von ins Bein geschossen, weil für mich war es der einzige Grund, diesen Sender einzuschalten.
Genau, und deswegen hoffe ich auch, dass ein anderer Sender sich findet, der dieses Format weiterführt. Von dieser Stelle viel Glück, Oliver Kalkofe und Oliver Rütten, dass ihr das weitermachen könnt. Warum erwähne ich Schläferz? Ganz klare Sache. Es gibt genau die zwei schlechtesten Filme aller Zeiten. Auf Platz 1 ungeschlagen Daniel der Zauberer.
Daniel der Zauberer.
Also es gibt nichts Schlechteres. Also jetzt mal selig, ja. Daniel Köbeck selig. Nichts gegen ihn als Person, aber dieser Film. Es gibt keinen schlechteren Film als
Wobei mit Hentai Carmen 1 und 2 könnten wir da unter Umständen mithalten. Aber nein. Das ist jetzt
Nein, kann das nicht. Hentai Carmen hat dagegen Kultfilmcharakter. Also es ist wirklich so. Ja, ja. Und zwar selbst Hentai Carmen 2 hat dagegen Kultfilmcharakter. Aber das führt jetzt zu weit.
Ja.
Und der zweitschlechteste Film aller Zeiten ist Ich gebe Gas, ich will Spaß. Weil es kam dazu, dieser Film wurde als Konstrukt gekauft. Und diese ganze Handlung mit Markus und so, die wurde drauf projiziert.
Ja.
Der Film hatte ein ganz anderes Ziel und man hat einfach gesagt, wir kaufen diese Handlung, wir adaptieren das ganze Ding auf und wir machen daraus, ich gebe Gas, ich will Spaß.
Es ist ein Promoprodukt geworden. Genau.
Und teilweise hat Nena den Song für ihre LP eingesungen in Berlin und ist nach München geflogen und hat ihn im Film gesungen. Also der war dann das war eine reine Werbeaktion für beide.
Ja, ja.
Und ist furchtbar gegen die Wand gelaufen, weil weder der Film ist sehenswert, noch die Musik ist gut dargestellt, noch passt die Musik in den Film, noch hat die Musik irgendetwas mit der Handlung zu tun, noch hat nicht mal
noch,
hat
noch
mit Markus was zu tun.
Noch sehen wir überhaupt auch nur den Ansatz von schauspielerischem Geschick oder Talent an dieser Stelle. Aber man muss aus Sympathiegründen sagen, dass beide auch nie den Anspruch erhoben haben, sie seien gute Schauspieler.
Nein.
Sondern
die das wurden genommen, weil sie beide auf der Top-Spitze der Musik standen. Die waren richtig. Beide, die waren quasi Boris Becker und Steffi Graf in der Musik.
Richtig, ganz genau so. Und sie sind bravozahm gewesen. Alle beide nebenbei gesagt, vor allem Markus. Das hat der Redakteur, hat das ja auch wundervoll gesagt. Ja, wenn man jetzt irgendwo Geiersturzflug oder Extrabreit haben wollte, da hast du halt gestandene Typen mit Erfahrung gehabt so und die haben eben einfach mal auch Nein gesagt. So. Und bei Markus, den konntest du in jede Position biegen und den konntest du anziehen, was du wolltest. Der hat immer nur gelächelt und Ja gesagt. Wunderbar, dankbarer Abnehmer. Und wenn wir gesagt haben, Markus, wir wollen dich auf der Titelseite, dann stand er halt 10 Minuten später vor der Tür.
Genau, er war halt ein
Pflegeleicht.
Ja, und natürlich auch der, ich glaube, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, war Markus halt ein Typ, der wusste, das ist hier kein Produkt für die nächsten 100 Jahre. Also der war wirtschaftlich geschickter, als man ihm das manchmal unterstellt. Und er war auch weitsichtiger, als ihm das teilweise unterstellt wird.
Möglicherdings, ja.
Ja, ja, er hat da viel gesehen. Und er sollte Recht behalten, weil mit Kleine Taschenlampe brennt sind wir am Ende von 83. Und wir können uns jetzt langsam so ein bisschen überführen auf 84. Und 84 passieren ein paar Dinge. 84 wird in Deutschland Breakdance groß. Das heißt, jetzt kommt plötzlich ein Rieseneinfluss an amerikanischer Musik. Hip-Hop wird so ein bisschen Thema, auch in der Musik. Breakdance nimmt auch so Platz plötzlich ein in den Musiksendungen. Plötzlich ist es ein Ferienprogramm Thema. Plötzlich ist, und diese ganze deutsche Musik passt nicht mehr ins Breakdancen. Icy Gulp macht Popo drehen, haben wir früher mal gesagt. Icy Gulp, so ein Zirkus und ein Schauspieler und im Zirkus gewesen, so ein bisschen Turner-lastig und so weiter. Icy Gulp macht da so eine merkwürdige ZDF-Breakdance-Sendung, was so ein bisschen wie Musik nach Noten mit Bewegung im Breakdance-Style zu tun hat, mit seinem Spandex-Anzug und so. Also da passiert ein bisschen was, die Musik verändert sich. Und leider wird die neue deutsche Welle da auch ein bisschen mitgezogen und auch ein bisschen kleiner.
Ja, wobei die Frage ist, und das fände ich jetzt eine interessante Kontroverse an der Stelle, wurde die neue deutsche Welle verdrängt? Ich glaube nicht. Ich denke, sie wurde mit der Zeit einfach immer massenkonformer, immer einheitlicher und auch die Qualität und vor allem die Masse nahm zu. Und damit nahm auch der Markt an Hörern ab. Und ich denke eher, dass die neue deutsche Welle aufgrund dieser Tatsache Platz geschaffen hat für andere Sachen. Ich glaube nicht, dass sie von anderen Musikrichtungen verdrängt wurde.
Naja, ja, nee, stimmt. Aber ja, also es gab so viel Angebot.
Ja, ich verweise hier auf Machwerke wie Joachim Witt, der mit dem Herbergsvater nochmal eben probiert hat, irgendwie doch nochmal was zu reißen.
Ich hab mir das Interview angesehen von Witt. Ich mag ihn sehr gerne. Ich fand ihn auch als unglaublich positiv im Promi Big Brother, ehrlich gesagt, wo er auch mal dabei war.
Ich kann das nicht für mich in Anspruch nehmen, weil ich das nie gesehen habe.
Okay, aber er war da ein positiver Ausreißer, weil du gemerkt hast, der Mann hat in seinem Leben mal im Gegensatz zu diesen anderen Bildungsverweigerern auch mal gearbeitet, auch in der Musik mal gearbeitet. Herbergs Vater, könnten wir uns jetzt streiten, wie es von Witt gemeint sein könnte? Weil ich glaube, es war wirklich gegen diese auslaufende NDW fast eine Art Protest. Weil es wurde ja um ihn herum auch immer, er hat da ein sehr, also wer den Herbergsvater nicht kennt, der Herbergsvater besteht aus drei Sätzen.
Ja.
Ne? Also, hey Kinder, ihr seid ja ganz versessen. Ich bin euer Herbergsvater und sage, so. Das ist eigentlich der gesamte Song.
Das ist eigentlich
und,
alles.
Und ja. Mit einer Rhythmusunterlegung. Also, ich glaube, ich meine auch, das mal in einem Interview gesehen zu haben, aber nagel mich jetzt nicht fest, dass Witt irgendwie einen Vertrag hatte und er hätte noch eine Platte liefern müssen und er hat dann wirklich in einem Loch da gesessen und hatte so ein Kreativfehlen und auch er hat wahrscheinlich gedacht, die nehmen mir sowieso gerade alles ab. Also ist jetzt alles gemutmaßt. Ja,
ja, nun muss man dazu sagen, dass Joachim Witt so von Anfang an sowieso auch ein sehr schwieriger Charakter war. Also er hat von Anfang an Zweifel gehabt, denn überzeugt, also zumindest ist das der Eindruck, der sich bei mir aufgedrängt hat, wenn ich mir seine Erzählungen anhöre, überzeugt war er von Projekten wie Duesenberg und so weiter vorher. Aber er ist vorher schon ein schwieriger Charakter gewesen, der unter großen Selbstzweifeln gelitten hat und da auch, denke ich, durchaus pathologische Symptome an den Tag gelegt hat, die auch behandelt wurden, mehrfach. Er war nie so wirklich überzeugt und er hat den Erfolg zwar genutzt, aber der Erfolg, der hat eigentlich seinen Selbstzweifel, witzigerweise habe ich das Gefühl gehabt, eher noch bestärkt. Ja, weil er wusste, dass er sich eigentlich nur von vorne bis hinten verkauft mit der Nummer. Mhm. Und er war nie der Überzeugung, dass das gute Musik war, die er gemacht hat. Auch mit dem Goldenen Reiter nicht. Wobei der Goldene Reiter meines Erachtens vom Text her einer der am meisten interpretierten, also nicht in Form von nachgespielt haben, sondern textlich ausgelegten und auf die untersuchten Songs dieser Generation war.
Der hat auch Inhalt. Also,
der hat Inhalt, aber der wurde in so viele Richtungen ausgelegt und so viele Bewegungen haben sich den Goldenen Reiter auf die Fahne geschrieben. Ja, natürlich ist er ein bisschen Tiefgang, aber für ihn war das, glaube ich, nicht so.
Natürlich hat diese ganze Bewegung Neue Deutsche Welle erreicht so einen Abnutzungseffekt. Und wie du sagst, es gibt eine Masse an Angebot. Es gibt ganz viele Songs, auch schon durch die Zeit davor. Und da fehlt es an dem Besonderheitscharakter. Und deswegen haben es andere Musikrichtungen plötzlich leichter hervorzustechen, weil sie halt anders sind als jetzt diese Masse an Songs, die da liegt. Und da kommt so ein anderes Fahrwasser auf. Man muss dazu sagen, 1984 ist zum Beispiel die Zeit, um es mal einzuordnen, auch in anderen Songs, die Zeit, wo auch Depeche Mode seinen Anfangsschwung komplett mitnimmt, mit People Are People und anderen Songs, wo Send Me an Angel von Real Life kommt, wo Laura Branigan, eine alte Frau der 70er, mit Self-Control wieder in die Charts kommt, wo Van Halen da ist, wo deutsche Musik plötzlich, wo diese Beifang-Songs, also diese, sag ich mal, deutschsprachigen Songs, die gar nicht in die neue deutsche Welle gehören, deshalb noch mitgezogen werden können, weil sie ein bisschen mehr Qualität haben als die neue deutsche Welle-Songs, ja, musikalisch. Also ich finde jetzt, für mich ist 1001 Nacht von der Klaus-Lage-Band kein Top-Song. Aber er hat einen guten Text, er erzählt eine schöne Geschichte und er ist musikalisch gut untermalt.
Ja, das ist absolut richtig. Gehört für mich aber tatsächlich auch nicht in die neue deutsche Welle. Eben. Es ist für mich ganz klar ein Teil des deutschen Schlagers, vielleicht mit einem leichten Einschlag ins deutsche Liedermachertum, was man ja immer so ein bisschen auch nochmal trennen muss.
Und jetzt können wir nochmal ein paar Songs. Ich sag dir mal, vielleicht sind wir da näher dran an dem Thema. Engel 07 von Hubert K. Klassischer NDW-Song. Mhm. Und auch wenn Nena ein Produkt der NDW ist, würde ich sagen, dass 99 Luftballons, Fragezeichen und irgendwie, irgendwo, irgendwann keine klassischen NDW-Songs
sind. Nein, sind es nicht. Das sind schon wirklich, wirklich gut und mit Überlegung aufgebaute Pop-Songs, ja, die, wo Herr Fahrenkrog mit Sicherheit natürlich auch nicht ganz unbeteiligt dran war, weil der hat einfach, und das hat er schon immer gehabt, ein Gefühl für Popmusik und ein Gespür dafür.
Unglaublich guter Produzent.
Ja. Unglaublich guter Songwriter auch. Also, als Musiker wirklich Chapeau. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Langlebigkeit solcher Songs wieder. Ja, klar. Und so hast du es ja dann auch gesehen. Ende 1984 ist Nena die einzige, die überhaupt noch in den Charts mitspielen kann. Ja. Auf den oberen Rängen. Ja. Zu diesem Zeitpunkt allerdings durchaus zu Titel von Michael Jackson noch konkurrenzfähig.
Durchaus. Also man muss
und bis heute sagen, übrigens eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen weltweit mit über 25 Millionen verkauften Tonträgern, ja, ist schon eine Ansage.
Und jemand hat es mal versucht zu errechnen. Es gibt so eine Statistik, Nena auch sehr geschickt, wahrscheinlich auch mit Jim Rakete noch im Geschäft, kriegt es auch immer wieder hin, alle 10 Jahre ungefähr ein Best-of-Album mit ein paar abgemischten Songs zu bringen, um halt die Rechte weiterlaufen zu lassen, um nicht ins Allgemeingut laufen zu lassen. Das ist schlau. Das ist gut, das kann ich auch verstehen, weil ein Song wie 99 Luftballons wird so oft weltweit gespielt, dass er monatlich, wenn man nur von den Tantiemen ausgeht, die man üblicherweise hat, dann bringt dir alleine dieser Song monatlich 3.000 Euro.
Ja.
Ohne Probleme. Und das ist ja wie ein Rentenvertrag. Warum sollte man es nicht nutzen? Absolut. Und da kann man aber mal sehen, was es für ein Anker ist, was es für ein wichtiger Song eigentlich ist. Du hast recht, Nena ist eigentlich Nena bildet fast den Anfang mit Nur geträumt. Also jetzt in einer, sag ich mal, in einer gut produzierten Form mit Jim Rakete. Und auch fast das Ende mit 99 Luftballons.
Ja, und auch fast das Ende damit. Das ist richtig, das könnte man das sagen. Allerdings repräsentiert sie eher den positiven Teil des Ende, des Aspekts, weil sie eben fortfährt und weitermacht und auch weiter oben bleiben kann, ohne sich dabei nebenbei gesagt stets neu zu erfinden. Das hat sie tatsächlich nie gemacht. Also wenn ich mir jetzt eine Nena-Scheibe heute anhöre, dann hat die vielleicht nicht mehr, sage ich mal, die jugendliche Ungestümheit und die Power, aber von der Stilistik und von dem, was ich höre, was ich von der Nena-Platte erwarte, das kriege ich heute immer noch. Ich muss dazu sagen, ich bin kein großartiger Nena-Fan. Ich finde, das ist eine sehr beeindruckende Karriere und auch meine Jugend hat das hier und da eben begleitet, wie schon mal erwähnt. Ansonsten ist es jetzt nicht unbedingt mein Ding, will ich mal sagen.
Verstehe ich.
Naja, aber also künstlerisch auf jeden Fall Hut ab davor, habe ich Respekt auf künstlerischer Ebene. Und
Es gab übrigens auch da mal einen Tipp am Ende der Sendung. Es gibt ein Live-Album, das heißt Nichts versäumt von 2018. Da hat Nena schon, man muss ehrlich sein, Nena ist ja auch ein paar Tage älter schon mittlerweile, leider mit dem großflächigen Einsatz von Background-Sängerinnen nochmal sehr bekannte Songs modernisiert, etwas als Abtempo-Nummer nochmal live gebracht. Mhm. Aber wenn man die Live-Aufnahmen, man kann sie auch bei YouTube teilweise sehen, haben die Leute da immer noch sehr viel Spaß. Also die Songs funktionieren, will ich damit sagen. Und Nena ist auf der Bühne immer noch sehenswert und kann das immer noch sehr gut in Bewegung umsetzen und kann das auch immer noch sehr gut darstellen. Die gesangliche Leistung, jetzt muss man sagen, Nena war nie eine große Sängerin, nie virtuos.
Nein,
das
nein.
Das war auch nicht gewollt. Das war Udo Lindenberg auch nicht und der hat einen Riesenerfolg.
Das bringt mich übrigens zu einem interessanten Thema. Da wollte ich eigentlich erst zum Schluss drauf eingehen.
Wir sind fast am Schluss.
Udo Lindenberg. Hm? Tja, Neue Deutsche Welle sehe ich ihn nicht.
Nein.
Aber eine Legende ist er an der Neuen Deutschen Welle dennoch gewesen. Nicht zuletzt wegen seiner kurzen Liaison mit Nena.
Auch und mit Sonderzug nach Pankow natürlich zu einer Zeit, wo diese Politik, Songinhalt oder Zeit so sich übereinander lappen, dass es zu so einer Art NDW-Song
richtig
wird, vom Inhalt und von der, vom Lustigkeitsgrad, vom Unterhaltungsgrad.
Für meinen Teil zählt er aber auch nicht in die Schlagerszene. Für mich ist er ganz klar aus der Liedermacher-Szene.
Genau.
Das heißt, gleichzustellen mit Reinhard May, der nebenbei gesagt für mich mit der Neuen Deutschen Welle, der ebenfalls teils mitgeschwommen ist oder mitgetragen wurde, dem das aber auch gar nicht so gepasst hat. Hm. Ganz andere Musikerkategorie. Aber beide wurden mir in meiner Umfrage jeweils einmal genannt. So mit so einem oder? Fragezeichen dahinter. Mhm. Es wurden auch noch ganz andere lustige Sachen genannt. Bab zum Beispiel wurde genannt. Nena ist absolute Spitzenreiterin. 90% aller Leute, die ich gefragt habe, haben gesagt, unter anderem Nena. Mhm. Markus auch ganz groß vorne Trio mit dabei gewesen. Peter Schilling war mit dabei. Geier Sturzflug auch einmal mit dabei. Westernhagen wurde mir genannt.
Hätte ich gar keinen Ansatz, dass der in der Neuen Deutschen Welle jeden Song gemacht hätte?
Nein, hat er auch nicht. Und noch eine sehr interessante Nachricht. Also ich habe mit einem Kollegen von mir gesprochen heute kurz. Ich bin schon reingegangen, der ist noch relativ jung, der Kollege. Ich sage, du, ich weiß, du kannst das vielleicht nur so vom Hören sagen und so weiter. Neue Deutsche Welle, sagst du, doch klar, Juli. Ja, genau. Habe ich auch erstmal gemacht. So, ich habe gesagt, wann bist du geboren? Er sagt 1994. Ich sage, ja, gut, alles klar. Aber er war auch absolut davon überzeugt. Was für mich dabei interessant ist, ich habe allen Leuten gesagt, es gibt keine richtigen, es gibt keine falschen Antworten. Aber es zeigt, und zwar sehr bildlich, wie lang der Arm der Neuen Deutschen Welle ist. Der reicht bis heute, weil er hat letztendlich, die deutschsprachige Musik gangbar gemacht, diese Zeit. Das ist dadurch gekommen. Künstler wie Grönemeyer, wie die Toten Hosen, wie die Fantastischen Vier, bis hin zu Sido, Fleur, Haftbefehl, wie sie nicht alle halten, genau. Bis heute. All diese Leute profitieren bis heute von der Neuen Deutschen Welle, vom da gewesen sein, dieser Szene.
Und das beweise ich dir sofort, weil wenn man sich die Jahrescharts 84 anguckt, dann werden drei Titel auffällig, die sich sehr hoch platziert haben und deutschsprachig sind. Das ist jenseits von Eden, Nino D'Angelo.
Nino D'Angelo, ach.
Ja.
Legende.
Genau.
Von den Ärzten übrigens gecovert. Sehr geil.
Und das Witzige ist, jenseits von Eden ist ja ein Cover.
Auch schon gewesen, ja?
Selbes Jahr.
Ach so.
Selbes Jahr. Es kommt in Großbritannien raus von Masquerade und heißt Guardian Angel.
Stimmt.
Ist das selbst?
Du wirst lachen, das ist mir nie aufgefallen. Ist ja geil. Und schau mal, da haben wir heute schon wieder den Bildungsauftrag erfüllt. Ja, der Dirk hat was dazugelernt. Vielen Dank, lieber Chef. Und deswegen bin ich so gerne hier Produktionsassistent.
Und Männer, du hast Grönemeyer gerade genannt. Männer kommt im selben Jahr raus, 84. Tausend und eine Nacht, irgendwie, irgendwo, irgendwann, Fragezeichen. Also das heißt, die deutsche Musik wird ein bisschen qualitativer, sie wird ein bisschen höher produziert, sie wird etwas inhaltsreicher, Und eigentlich der Punkt, wenn man mit dem Resümee rausgeht, kann man mit dem Ende der NDW zu diesem Zeitpunkt fast seinen Frieden machen.
Man kann damit seinen Frieden machen, zumal die NDW dann doch nicht so von der Bildfläche verschwunden ist, wie es zunächst den Anschein gemacht hat. Natürlich, die Neue Deutsche Welle als Musikbewegung ist zu Ende. Aber sie lebt dennoch weiter. Und zwar in der Erinnerung der Menschen. Dazu muss ich einmal ganz kurz einen kleinen Sprung zurück in der Zeit machen. Was nämlich 1983 passiert, ist, dass die Neue Deutsche Welle in breitem Stil, auch das war vorher auch schon der Fall, aber in breiterer Masse in die damalig noch existierende DDR schwappt und sich eine ähnliche Szene bildet, die aber witzigerweise gar nicht mehr so pop-orientiert ist, sondern wieder back to the roots eigentlich eher das Rebellentum und den Punk-Faktor aufgreift. Und so kommt es eben zu so tollen Sachen wie Nazis wieder in Ostberlin von der Band Namenlos. Mhm. Ganz große Geschichte, an denen wurde hinterher, weil das ging für die DDR zu weit, an denen wurde wirklich ein regelrechtes Exempel statuiert und die wurden inhaftiert und hat überhaupt kein gutes Ende genommen. Hat anderen Künstlern dann eher so den Weg gewiesen, okay, wollen wir das weitermachen, müssen wir eben ein bisschen systemkonformer sein, da kann man hier die Pudis nennen, die immer dicht am System saßen. Mhm. Ich möchte das jetzt an dieser Stelle gar nicht runtermachen, weil ich glaube, das zu thematisieren, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Total. Aber für mich auch unbedingt zu nennen, noch als Teil, als Ausläufer der Neuen Deutschen Welle, allerdings in der DDR gegründet und dem, was es dort mit ausgelöst hat, ist für mich Pankow.
Pankow.
Hm. Pankow. Paulo Panke war ist ein Kracher. Das ist ja letztendlich ist es ja ein Rockmusical. Hm. Durfte dann erstmal nicht auf die Platte gebannt werden, aber der Erfolg war eben groß und auch das Regime hat gesehen, okay, und auch Amiga hat damals gesehen, okay, da steckt einfach Potenzial drin und dann kam etwas gemäßigter dann eben Kille auf den Markt. André Herzberg, tolle Geschichte. Jürgen Ehle, geiler Musiker. Resnicek als Bassist, genial. Also das ist wirklich, das ist auch eine geile Band, die ich, bei der ich das Glück hatte, sie in Halle beim Laternenfest noch einmal wirklich so richtig in Hochform live zu erleben.
Ich wollte gerade sagen, die sind oft noch sehr lange live aufgetreten.
Sie sind immer noch dabei.
Und immer noch sehr gute handgemachte Musik. Also fachlich gut auf der Bühne.
Ja, haben auch zwischendurch so ihre Zeiten gehabt, wo es eben auch nicht ganz so rund lief, auch auf der Bühne nicht so ganz rund lief. Ich habe sie einmal in Hochform erlebt und deswegen möchte ich Pankow an dieser Stelle auch rausheben, weil Pankow immer so ein bisschen auf diesem Grat gewandert ist. Ja, die haben geguckt, was können wir machen und was können wir nicht machen.
Man muss dazu sagen.
Aber sie haben sich auch stets dazu entschieden, wir wollen Musik machen und um uns das nicht zu verbauen, müssen wir eben auch so ein bisschen mit dem Regime
mitmachen.
Ja, da machen sie aber auch kein Geheimnis draus. Wer die Geschichte mal und wirklich mal, finde ich, sehr gut und mit Herz wiedergegeben haben möchte, der möchte mal die Biografie von André Herzberg lesen. Tolles Buch.
Ja, schöner Tipp. Sehr gut. Obwohl es auch um Pankow eine Kontroverse gab, ich glaube, die sind mal in irgendeiner im Friedrichstadtpalast in Wehrmachtsuniform aufgetreten.
Richtig,
das hat
richtig.
Auch keine große Gegenliebe gebracht.
Hat aber auch keine Konsequenzen gehabt.
Keine Konsequenzen.
Es wurde nur rausgeschnitten.
Genau.
Ja, das war alles.
Wie geil. Also, wie gut muss man sein? Also, jetzt muss man dazu sagen, in der DDR gab es keine Neue Deutsche Welle im eigentlichen Sinne.
Es hieß nicht Neue Deutsche Welle, aber sie schwappte über und es löste ein Phänomen aus.
Ja, aber es kam nicht auf Platten. Also man hat das nicht, die Pudis haben, glaube ich, einmal.
Die Pudis haben zwei Scherzsongs im Stil der zeitgenössischen deutschen.
Wo der Schlagzeuger plötzlich singen durfte.
Ja,
das
genau.
Das ist schon bei den Beatles schief gegangen. Wenn der Schlagzeuger plötzlich singen darf, dann weiß man, ui. Weißt du, das war schon nicht so deutsch.
Toller Vergleich, ja. Aber irgendwo stimmt es halt schon so ein bisschen. Dennoch ist daraus eine ganz große Sache erwachsen, nämlich die Tatsache, dass plötzlich eben auch diese Bewegung dort ausgelöst wird. Man hat sozusagen Bands, die dem westdeutschen Bild auch ein bisschen nacheifern. Juckreiz zum Beispiel möchten wir jetzt auch alles gar nicht so weit ausweiten, aber es gibt eine ähnliche Bewegung, die sich entwickelt, die mit der anderen verschmilzt, zeittechnisch hier und da. Und dann ist die 84 eben stirbt die Neue Deutsche Welle, bis eben so ein paar Ikonen wie Nena, die eben noch weiterkommen. Und was ich sage, warum das so eine einschneidende Geschichte ist und warum die Neue Deutsche Welle eben doch nicht tot kam oder tot war, dann kam die Wende. Dann kam die Wende. Mhm. Und ohne jetzt auf die Umstände der Wende und politisch eher einzugehen, sie kam jetzt einfach erstmal. Und es gab für viele jetzt, also Mitbürger aus den ehemaligen DDR-Ländern, gab es jetzt die Möglichkeit, endlich das, was sie vorher immer so ein bisschen unterm Ladentisch organisiert hatten, oder ganz so schlimm ist es wahrscheinlich auch immer nicht gewesen oder eben sonst nur oft. Das gab jetzt die Möglichkeit, das nochmal live zu erleben. Und das hat so ein gewisses Revival ausgelöst für zum Beispiel Künstler wie Joachim Witt, wie auch weiterhin die Spider-Murphy-Gang, die damit heute noch über die Runden kommt. Genau aufgrund dieser Tatsache. Plötzlich waren diese Leute, die bereits in die tiefsten Abgründe gestürzt waren, siehe zum Beispiel Kai Hawaii, die waren plötzlich doch wieder gefragt und es gab ein Revival, man konnte Touren machen, man konnte was anbieten und tatsächlich hat das eine gewisse Langfristigkeit erreicht, sodass es bis heute läuft und viele von den Künstlern bis heute davon leben können und deswegen, cool.
Genau, und das kommt so etwas auf wie Festivals, es gibt immer noch NDW-Festivals, Schlagerpartys, was auch immer und das ist auch gut so.
Richtig.
Das ist auch gut so.
Richtig.
Ist immer eine schöne Rückerinnerung.
Es kam zum Kult.
Genau.
Und der Kult versorgt zumindest die Musiker und erhält die Erinnerung am Leben.
Und was auch schön ist, als Vater weiß man das, es ist auch immer wieder schön, es macht mich immer ein bisschen versöhnlich, wenn ich einen schönen 80er-Jahres-Song aus dem Zimmer meines Sohnes höre. Erstmal weiß ich, dass sich dann der ganze Gangster-Rap sich doch nicht so durchgesetzt hat und am Ende es auch für diese Musik auch in der Generation Bedarf gibt.
Ja, das ist eine schöne Sache. Das kann ich so jetzt natürlich jetzt gerade nicht bestätigen. Die Tochter meiner Freundin hört eher koreanische Musik. Das heißt, da finde ich aus den 80er Jahren jetzt nichts. Und meistens, wenn wir über so ein Thema reden, guckt sie mich mit großen Augen an und sagt sowas wie, wer? Genau. Man muss damit leben. Ja, natürlich ist das schön. Aber auch ich höre ja von Zeit zu Zeit auch tatsächlich auch mal deutschen Gangster-Rap ganz gerne. Finde ich eigentlich auch hier und da ganz cool. Nicht alles, es gibt Sachen, die echt auch ganz grauenhaft, aber ey, manches Zeug geht
eben auch ganz gut. Wir werden in 10 Jahren in der dann stattfindenden Podcast-Folge darüber befinden, ob es eine generationenverbindende Musik ähnlich der NDW ist.
Da habe ich Zweifel.
Wir werden es dann bearbeiten. Wir müssen jetzt so langsam zum Ende kommen. Wir haben den zweiten Teil durchgearbeitet. Wir haben die NDW nochmal zu Ende gebracht, nachdem sie es selber 1984 geschafft hat. Und trotz allem war es eine schöne Rückerinnerung. Und für mich, der da so ein bisschen als 12-, 13-Jähriger so am Anfang seiner ganzen Musikfindungsphase war, eine schöne Rückerinnerung. Und ich hoffe, dass solche Sachen in anderer Form nochmal in so einer Bewegung kommen, was natürlich schwierig ist, weil die Musikwelt eine andere geworden ist. Aber für einen kurzen Moment war man sich über zumindest die Richtung einer Musik mal einig.
Das ist
alle
richtig.
Mochten NDW und das war auch eine schöne Zeit.
Und das war eine schöne Zeit.
Schönes Schlusswort.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich freue mich über die Folge. Vielen Dank an dieser Stelle, lieber Markus, wie immer. Ich freue mich vor allem, dass ich wieder so viel lernen durfte dabei. Es war mir immer ein außerordentlicher Genuss. Und an dieser Stelle würden wir uns hier von euch verabschieden. Bitte lasst uns wissen, was wir Falsches erzählt haben, was ihr vielleicht noch mehr hören wollt oder wo ihr Fragen habt. Bewertet uns. Über positive freuen wir uns fast noch mehr als über negative Bewertungen, so sie denn begründet sind. Also lasst euch an Gefühlen da freien Lauf und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.